Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Guten Abend, Damen und Herren. Oder Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Gamondocast. Und mit dabei sind heute Marco.
Hallöchen.
Der Jan.
Hi.
Und ich.
Der Anton.
Ja, eine Woche ist es vergangen jetzt mal, ne? Und es gab bestimmt viel Spannenderes zum Zocken, zum Besprechen. Und jetzt sind wir hier und wir fangen mal einfach mit unserer geliebten Runde. Was haben wir gespielt? Fangen wir bei Marco an.
Ja, in den Tagen, in denen Corona hierzulande noch viel, viel schlimmer geworden ist. Wir sind ja hier in Bonn und ist offiziell jetzt auch Risikogebiet geworden. Wir sind jetzt über die, was war das, die 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Ja,
Inzidenzrate.
Ja, jetzt mit bisschen mehr mit Maske rumlaufen. Egal, was ich spiele, beziehungsweise was ich gespielt habe, ich habe jetzt Clannad endlich fertig gespielt. Das ist so eine Visual Novel und was heißt fertig spielen? Ich habe noch nicht jede Route gespielt, aber ich habe jetzt ein paar Routen schon durch und Mann! Also am Anfang dachte ich mir, ja, das ist ja so locker flockig, das ist jetzt ja typische Highschool-Geschichte, nur dass man jetzt tatsächlich mal so ein, man nicht so einen normalen Schüler spielt, sondern so ein Schlägertyp halt, also so den, ich sag mal, den so einen unsympathischen Schulschwänzer, der so ein bisschen
einen Delinquenten, ist, wie sie immer in Japan sagen, oder?
Die Japaner haben einen eigenen Begriff dafür. jedenfalls lernt man dann jede Menge Figuren kennen, es ist lustig und so weiter. Deswegen dachte ich mir, ja gut, was ist jetzt hier der Deal mit diesem Spiel? Das ist ja so einer der Klassiker, also der großen Klassiker im Visual Novel Bereich und ja, dann fängt es an, richtig dramatisch zu werden, je nachdem, welche Route man wählt. Und meine Fresse, nee, also das hat mich, also ich habe es gestern, als ich da eine Route zu Ende gespielt habe, boah, das hat mich so runtergezogen. Boah, also das ergreift einen emotional tatsächlich. Also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, nicht bei diesem Spiel. Vor allem, weil der Grafikstil hat mich am Anfang eigentlich so überhaupt nicht angesprochen. Also es ist halt Anime-Stil, aber wenn man sich so anguckt, also wenn uns Hörer mal kurz nach Clannad googeln würden, also mit C, dann da sieht man schon, das ist sehr, sehr spezieller Stil. Also und ja, das hat mich dann nicht so wirklich angesprochen, aber tatsächlich hat mich das Spiel jetzt ziemlich gewonnen. Also es hat mich emotional umschlingelt und dann ausgepresst, so in etwa. Also von mir tatsächlich eine große Empfehlung, wenn man so, ich sag mal, die ersten 5 bis 7 Stunden durchhält, dann wird's richtig gut. Das ist immer so schlecht, wenn man das so bei so einem Spiel sagt, ne? So, muss halt hier ein paar Stunden spielen, dann wird's gut. Das ist immer wie wenn man sagen, hier die Serie, ach, wenn du die Hälfte der Serie geguckt hast, dann wird's gut. Ist leider halt so ein bisschen. Ich meine, vielleicht gibt's ja auch Leute, denen jetzt der Anfang richtig zusagt. Mir hat's tatsächlich erst so ab so, ja, 5, 6 Stunden hat es dann so richtig Klick gemacht, als dann die Geschichte mit ihren Twists und dergleichen dann, egal. Das ist jedenfalls ein Titel, den ich empfehlen kann und den gibt es ja jetzt schon seit geraumer Zeit für den PC, für Switch gibt es den jetzt auch schon seit einiger Zeit, ich weiß nicht genau. Ich habe den jetzt erst nachgeholt quasi, ist schon ein älterer Titel. Ich glaube von 2013, 2014 so um den Dreh. Muss der erschienen sein oder vielleicht sogar noch früher. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also laut Wiki ist die PC-Version in Japan 2004 sogar erschienen. Jetzt weiß ich nicht,
ja, gut.
Ob da irgendwie so ein Remaster-Ding ist oder einfach gut gezeichnet ist.
Ja, es ist auf jeden Fall nochmal besser aufgelöst. Aber du hast recht, es muss noch viel älter sein, weil es gab ja auch noch eine PlayStation 3-Version, also noch vor 2013, 14 dann. Also 2004, das klingt schon realistisch, finde ich. Mhm. Und so fühlt sich auch ein bisschen der Stil an, tatsächlich. Also ja, die Geschichten sind aber sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich zugeben. Ist interessant. Ja, gab sogar auch ein Anime dazu, aber ich glaube, der Anime soll nicht ganz so gut sein wie jetzt das Spiel.
Muss man da auch warten?
Ich habe keine Ahnung, den Anime habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt tatsächlich, über das Spiel bin ich jetzt neugierig geworden auf den Anime. Ja, der andere Titel, den ich jetzt quasi spiele, ist Need for Speed Heat. Eigentlich bin ich heiß. So ein bisschen... ja, heiß. Ein nicht ganz so heißes Spiel, leider. es hat zwei Gründe. Also einerseits, weil ich durch Jan natürlich jetzt wieder auf Arcade-Rennspiele gegangen bin. Zum anderen, weil ein Kumpel von mir, der wollte jetzt mit mir Rennspiele gegeneinander spielen. Und da hatten wir uns dann, weil, naja, es gibt nicht so viel große Auswahl jetzt für die PlayStation 4 an Arcade-Rennspielen, also klassische Arcade-Rennspiele, wo man nicht irgendwie rumdüsen muss. Am besten wäre natürlich irgendein Spiel gewesen, wo man sich ein Auto und eine Strecke aussucht und dann losfährt, aber gibt's eigentlich so nicht mehr, jetzt abgesehen von diesen Kart-Rennspielen. Wahrscheinlich wäre das vielleicht sogar besser gewesen, irgendwie Crash Team Racing oder Team Sonic Racing. Ja. Aber zu spät. Obwohl, kann man noch ändern. Ich meine, wir wollten eigentlich dieses Wochenende spielen, aber da kam was dann da doch dazwischen. Jedenfalls, das Need for Speed Heat ist... also ich hatte ja ein paar Tests gesehen, die hatten ja alle gesagt, das ist jetzt das okayeste Need for Speed seit Jahren. Und das ist leider... Ich hasse es ja in Rennspielen, also Open World ist... finde ich furchtbar. Ist aber jetzt so meine persönliche Meinung. Hat bestimmt ein paar Vorteile. Aber ich, im Grunde kann ich mir vor, wie, weil du hast dann halt diese große Karte und da sind dann Punkte mit so Sachen, die du machen kannst. Kannst so an einer Ecke dran fährst, kannst du Graffitis abmachen zum Beispiel, dann hast du Graffiti gesammelt. Du kannst, das etwas Coolere ist halt gegen, das sind so Rampen, dann kannst du über ein Schild springen oder gegen ein Schild springen, besser gesagt. Dann gibt es, da musst du eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen. Das sind halt so Mini-Aufgaben auf dieser Karte, die man erledigen kann. Und natürlich gibt es dann Rennen. Und ja, das ploppt halt auf der Karte auf, als hätte man so ein Assassin's Creed halt irgendwie ein bisschen. Sagt mir schon mal gar nicht zu. Und dann fährt man dann durch die Gegend. Also man hat die Auswahl zwischen Tag und Nacht und du hast halt dann ja klassische Rennen. Man, bei denen verdient man halt Geld. Und durch dieses Geld kannst du dir neue Autos kaufen oder ja, Tuning-Teile. Und in der Nacht kannst du durch, wenn du da Rennen gewinnst, kannst du Reputation gewinnen, also ja, Ansehen. Und durch dieses Ansehen schaltest du neue Autos frei, die du kaufen kannst und auch Tuning-Teile. Das ist nämlich am Anfang so, wenn du dann, da haben die ja so eine Szene gemacht, da es gibt ja diese Kampagne da bei diesem Spiel, die ich ja gerade spiele. Da fährst du mit dem Auto an so einen Tuning-Shop und ist zu und die sagt, ja, also die Schwester von irgendeinem Typen, die mit denen man da irgendwie zu tun hat, die sagt, ja, du kommst erst in den Shop rein, der verkauft dir erst Sachen, wenn du eine gewisse Reputation hast. Was ich total unlogisch finde. Wieso sollte dir ein Shop erst Sachen verkaufen, wenn du wenn du cool bist? Ich meine, ist doch scheißegal. Ich meine, wie verdient der denn sein Geld? Egal.
Aber die heißt, coolen Leuten verdient er sein Geld.
Ja, das ist halt, ich habe keine Ahnung. Macht keinen Sinn. Aber das Schlimme ist, bei den Nachtrennen kommt halt die Polizei. Und am Anfang hatte ich keine Chance. Ich bin immer erwischt worden, grundsätzlich. Weil ich kam nicht weg, weil mein Auto war einfach zu lahm. Ich hatte ein beschissenes Auto und es ist bestimmt möglich. Ich hatte es auch einmal geschafft, indem ich einfach um den Block gefahren bin. Da hat er mich aus den Augen verloren. Aber der war ja dann direkt wieder da. Also da hatte ich nicht wirklich eine Chance, wegzukommen. Und wenn du erwischt wirst, verlierst du dein Geld. Laut Beschreibung eigentlich nur ein Prozentsatz deines Geldes, aber bisher, wenn die mich erwischt haben, war immer mein komplettes Geld weg. Dann hatte ich immer $0 wieder. Heißt, im Grunde ist es so, du fängst an, Rennen zu fahren bei Tag, dann verdienst du Geld, dann kaufst du dir ein neues Auto, dann ist dein Konto quasi leer, dann kannst du dir kein neues Auto mehr leisten, weil hast kein Geld mehr, aber es sind auch keine neuen Autos verfügbar, dann wechselst du in die Nacht, dann fährst du da die ganzen Rennen, um deine Reputation aufzubauen, dann, wenn du genügend Reputation hast, kriegst du wieder neue Autos, die du kaufen kannst, dann wechselst du wieder Tag, dann versuchst du da wieder Geld zu gewinnen, damit du Auto kaufen kannst und so wechselt das dann immer halt hin und her so ein bisschen. Kann man sich das so vorstellen? Ja, dazwischen wird halt eine seltsame Geschichte halt erzählt. Also es ist halt ja. Und ich muss sagen, das hatte ich jetzt die Woche auch schon mit Sebastian zum Beispiel kurz besprochen. Die Figuren, also am Anfang suchst du dir einen Charakter halt aus. Ich glaube, das sind so 10, 15, 20 Figuren, aus denen man sich eine aussuchen kann. Und die sehen alle unsympathisch aus. die haben alle diese Gangster-Klamotten an, also Gangster-Klamotten kann man nicht sagen, so Street Racer. Weißt du, keiner trägt eine vernünftige Hose. Das ist, ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Alle so ein bisschen so dunkel und ist halt die Farben hier dieses Gelb, Purpur und Schwarz. Das ist so, dass das die grundlegende Farbgebung immer in dem Spiel. Finde ich auch nicht so schön. Und eigentlich, ich bin jetzt schon fast überall da Rennen gefahren, also in der gesamten Stadt Rennen gefahren. Und ich muss sagen, die Strecken sehen alle gleich aus. Also es ist, ich sehe da nicht so wirklich einen großen Reiz. Ich mag ja bei diesen Arcade-Rennen spielen, dass du, wenn du zumindest bei diesen klassischen, wo du eine Strecke aussuchen kannst, dass die komplett anders aussehen. Du hast den Grand Canyon, du hast die eine alpine Schneestrecke, einen Strand oder sonst irgendwas. Und hier hast du halt die Stadt, aber durch diese Streckenabsteckungen von den Dingen, also wenn du ein Rennen anfängst am Tag, dann wird die halt abgesteckt, dann sind das so diese rot-weißen Bolzen oder hier in dem Fall ist es natürlich dann, ich glaube, Gelb und Purpur und so weiter. Also es ist halt, es sieht alles gleich aus. Es ist nicht so schön, finde ich. Ich meine, einmal so eine Strecke ist natürlich cool, aber ich sehe da nicht so den großen Unterschied bei den Strecken. Es gab halt eine Strecke, die ging so ein bisschen den Hang runter, da konnte man über die Stadt gucken, das sah ganz nett aus. Aber mir fehlt die Abwechslung da. In der Nacht sehen die natürlich wieder anders aus, es ist nett, aber nachts sieht sowieso alles gleich aus. Ich weiß nicht, ich finde, das ist kein gutes Spiel. Also für mich ist es kein gutes Spiel. Ich meine, für Leute, es gibt sicherlich Leute, die für die ist das, sind die Rennen wahrscheinlich eher so Nebensache, weil ich meine, du kannst das Auto da tunen mit Schichten an Aufklebern, die du auf dein Auto kleben kannst, wie du dein Auto verändern kannst. Für die Leute ist das sicherlich cool, wenn die dann halt einfach auch mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend cruisen können und Mini-Sachen machen können. Für mich ist das irgendwie nichts. Ich will halt wirklich eine Strecke fahren. So wie, Jan, wie hieß nochmal dieses Spiel, das wir gespielt haben oder was du gespielt hast, wo ich zugeguckt habe?
Hotshot Racing ist auf YouTube zu sehen.
Hotshot Racing. Ja, da nochmal eine kurze Empfehlung. Das ist so eine Art Spiel, würde ich gern spielen. Vielleicht tatsächlich in der Need for Speed Optik. Ich meine, optisch ist jetzt tatsächlich auch das Need for Speed Heat nicht so eine Granate. Gut, weil es halt wahrscheinlich Open World ist, kann man nicht so das Beste rausholen. Ich weiß nicht genau. Ich hatte auch ein bisschen ein Problem mit der Steuerung, muss ich sagen. Also die Wagen sind alle so ein bisschen mehr, glaube ich, Richtung Driften eingestellt. Da, naja, ist egal. Es ist nur genug Gerante über Need for Speed Heat. Es ist für mich kein gutes Rennspiel.
Ja? Ich hätte direkt so sind ein paar Fragen entstanden. erstmal, was haben wir als Auswahl? Derzeit gibt es ja nur Burnout City, wie hieß es? Paradise City als Remastered. Ne?
Ja.
Alternative.
Nächsten Monat kommt ja Need for Speed Most Wanted Hot Pursuit als Remaster. Hot Pursuit Remastered. Das wird dir vermutlich besser gefallen.
Das wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Ist wahrscheinlich besser als das jetzt.
Weiß nicht, die könnten einfach nur Underground 1 und 2 nehmen, das remastern, also kein Remake veranstalten. Sondern wirklich nur
ja, Underground ist auch, aber ich muss ja sagen, also das Need for Speed Heat hat sehr viel von Underground, finde ich. Also ich glaube, da haben die sich so relativ stark dran orientiert. Also vom Setting her und vom Tuning her, das ist halt so ein bisschen in die Richtung. Aber was ich suche, ist halt tatsächlich so ein klassisches Arcade-Rennspiel, so richtig. Also es wäre in moderner Grafik, es müssen keine lizenzierten Wagen sein, es müssen auch nicht so viele sein.
Wie Outrun oder...
Was wie Outrun? Outrun wäre fantastisch, ich liebe Outrun.
Split Second oder Blur?
Split Second habe ich auch gemocht. Split Second mochte ich sehr gerne. Da wär da waren die Strecken natürlich nicht ganz so abwechslungsreich, aber da passierte natürlich nicht mehr drumherum. Das fand ich auch cool. Aber das ist ja, glaube ich, auch relativ gefloppt, ne? Split Second.
Leider, ja.
Schade eigentlich. Fand ich super.
Also wie gesagt, ich kann, solange sie irgendwie nicht das Remaster versauen, denke ich, spreche ich nochmal ein positives Wort für Need for Speed Hot Pursuit aus. Was ich ein bisschen überraschend finde, weil irgendwie haben alle darüber gemeckert, dass Hot Pursuit remastered wird, statt irgendeins von den anderen Spielen. Underground kann ich nicht hören. Underground ist für mich kein Need for Speed. Und ehrlich gesagt, dieses Hot Pursuit von Criterion damals, quasi von den Burnout-Machern, ist meiner Meinung nach sogar besser als das Original Hot Pursuit.
Oh, das sind aber große Worte. Ich habe das neue tatsächlich nicht gespielt gehabt. Ich wollte es mir mal zulegen, aber ich glaube, da gab es auch irgendwie eine Einschränkung, dass man sich, glaube ich, dafür einen Account machen muss. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Dass man da online sich anmelden musste für. Aber ich kann mich da auch irren. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Es gab irgendeinen Grund, warum es hatte damals dieses Standout-Feature von dem Autolog. Das war quasi eine Art Leaderboard-Funktionalität, sodass dir dauernd gezeigt wurde, was deine Freunde machen. Und da quasi dann dynamisch Herausforderungen erzeugt wurden. Was heutzutage Standard ist bei Rennspielen, aber das war halt so das Erste, was das gemacht hat.
Ja, gut. Ich habe keine Freunde, also brauche ich das nicht.
Und ansonsten ist es halt das burnoutigste Need for Speed, was es gibt, weil es halt von den Burnout-Machern ist und ja.
Und ich habe Burnout geliebt. Das war auch eines dieser Arcade-Rennspiele, die ich mag. Bis auf Burnout Paradise wegen den Open-World-Ding. Ja, vielleicht hat ja einer der unserer Zuhörer irgendeinen coolen Vorschlag für so ein Arcade-Rennspiel für PlayStation. Aber mal gucken. Dann
schreiben ein anderes Rennspiel, ja? was ich empfehlen kann, auch wenn es ein bisschen andersartig ist, ist Inertial Drift, was vor kurzem rausgekommen ist.
Ah ja, das sieht auch sehr, sehr klassisch aus. Ich glaube, auch so ein Retro-Ding.
Ein bisschen. Das ist jetzt grafisch nicht so umwerfend. Was halt das Standout-Feature ist, es ist ein Twin-Stick-Rennspiel.
Ach ja, genau, das war dieses,
Weil Steuern bringt in dem Spiel nicht viel. Du musst driften. Und das machst du dann quasi mit dem rechten Analogstick und je nachdem ist es sehr transformativ.
Ja, mit Driften habe ich es auch nicht so, aber mehr als jetzt irgendwie diese Open-World-Dinger. Da möchte ich noch bei Need for Speed Heat ist es auch so, also da haben die, normalerweise ist es ja so, dass du mit Handbremse immer driftest. Bei Need for Speed haben sie das jetzt so gelöst, du musst, wenn du Gas gibst, musst du kurz vorm Gas geben und dann wieder Gas geben und dann in eine Richtung drücken, dann driftest du. Ist halt bisschen anders, als ich es gewöhnt bin. Mit Handbremse geht auch, aber das ist dann wieder ein bisschen anders. Deswegen ist mir auch sehr häufig passiert, weil ich ja auch mal ein bisschen geregelter Gas gebe und also statt zu bremsen, dass ich eher vom Gas gehe, was da natürlich dann eher dazu führt, dass ich plötzlich mitten anfange zu driften, obwohl ich das nicht möchte. Ist aber dann auch, das ist nicht dann eher an mir, weil das ist dann, ja.
Trotzdem zwei Fragen noch, ne? Also, hieß einer der Charaktere Dessous?
Dessous? Kann sein.
Okay.
Weiß nicht. Die eine Dame hieß Anna. Dana.
Okay.
N-A, also mit einem N.
Und
die Namen habe ich mir nicht alle gemerkt. Ich habe bei den Szenen meistens geskippt, weil das war dann okay.
Und zweite Frage, weil die alle so schwarz-rot-gelb tragen, sind die Fans von Deutschland? Hahaha.
Es war purp, also eher so lila-gelb, aber egal.
Und dritte Frage, Jan, warum muss der Marco sich das antun?
Ich habe es nicht anders verdient. Naja, aber vielleicht hat ja wirklich einer unserer Zuhörer noch irgendeinen Vorschlag. E-Mail an podcast@gamonto.de. Wenn ihr irgendwie sagt, boah, das Rennspiel, das musst du unbedingt ausprobieren, das könnte eher was für dich sein, her damit. Ja, damit schließe ich meine...
Apropos her damit. Jan, was hast du gespielt?
Ja, gestern? Heute habe ich Astrologaster durchgespielt, nur ganz kurz erwähnt. Gefällt mir weiterhin sehr gut. Was ich nicht wusste, was ich dann jetzt erfahren habe, ist, das Spiel beruht auf einen wahren Begebenheiten. Den Protagonisten gab es wirklich. Was das Spiel irgendwie noch interessanter macht. weil es seltsam ist. Aber naja, das waren die damaligen Zeiten.
Ist das immer schlecht im Film, wenn die sagen, beruht auf wahren Begebenheiten?
Ich meine, jein. Es ist offensichtlich, dass die meisten Sachen zusammengedichtet sind und ich meine, es basiert halt auf den Tagebüchern beziehungsweise den Patientenprotokollen oder wie man es nennen wird von quasi einem komischen Astrologieschwindler. Von daher ist es ein wenig fragwürdig, inwieweit das alles glaubwürdig ist, aber es ist halt, wie gesagt, die Person gab's und die Anspielungen, die es in der Story gibt, gab's wohl auch historisch tatsächlich irgendwie.
Spiele ich die Hauptrolle? Spiele ich die Hauptrolle?
ja, mir ist aufgefallen, tatsächlich sieht der Protagonist Anton ein wenig ähnlich, auch wenn der tatsächliche Mensch sieht dann Anton nicht mehr so ähnlich. Dafür hat er irgendwie eine sehr, also nicht du, Anton, sondern der Protagonist hatte irgendwie im echten Leben eine sehr neandertalhafte Stirn anscheinend. Auch wenn, vielleicht wurde er einfach auch nur scheiße gemalt. Ich meine, es spielt zu einer Zeit, bevor es Fotografen gab. Das andere Spiel, was ich gespielt habe, ist Don't Nods letztes Spiel, Tell Me Why. Was zusammen mit Xbox Game Studios gemacht haben und was ein bisschen übersehen wurde, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach unfairerweise.
Das ist gut.
Hat mir sehr gut gefallen. Bis auf die eine Sache, ich sag mal, ich hatte jetzt zuvor von Don't Not, gut, ich hatte Remember Me und Vampire gespielt, aber jetzt auf Life is Strange, die erste Staffel bezogen, merkt man halt manchmal, dass für Teenager geschrieben wird und die Leute nicht so richtig, dass es sich nicht richtig authentisch anfühlt. Wenn ihr vielleicht versteht, was ich meine, wenn ihr das Spiel gespielt habt, also Life is Strange, die erste Staffel.
Ja, so fühle ich mich bei Need for Speed Heat, wenn die Leute da so in ihren, ich sag mal, den Driver-Slang sprechen und ich glaube, es ist ein bisschen cringy, aber egal, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, cringe ist ein gutes Wort und das Problem ist leider noch bei Tell Me Why weiterhin, insbesondere weil es da viele Flashbacks gibt mit Kindern und die Kinder sind aggressiv putzig oder wie soll ich es anders nennen und es hat halt eine Framing-Device von einem Märchen und es ist halt sehr, wenn ich jetzt bösartig sein will, würde ich sagen, es ist sehr französisch, aber ja, das ist halt so das Hauptproblem. Was ich aber dann wiederum andersrum sagen muss, andererseits würde ich aber auch sagen, dass die Story ist aber auch ein merklich interessanter Schritt zu etwas, ich sag mal, erwachsenerem, als man sonst von Don't Not kennt. Also es befasst sich sehr viel mit schwierigen Themen und spricht das auch offen aus. Und in dem Fall haben sie es wirklich gut gemacht. Um vielleicht das ein wenig zu erklären, die Story ist, ist jetzt kein Spoiler, weil es so ziemlich die erste Szene ist in dem Spiel. Es geht quasi um ein Geschwisterpärchen und eine von den beiden Geschwistern hat aus Notwehr die Mutter umgebracht, die Alleinerziehende. Und so treffen sie sich viele Jahre später. Der eine Tyler ist ein transsexueller Mann. Und die Schwester ist Allison und die treffen sich halt wieder, nachdem, nicht Jugendknast, aber sowas Ähnliches halt und all diese Sachen und wollen halt quasi das ihr Elternhaus veräußern. und stoßen da halt dabei auf Indizien, dass die ganzen Umstände um diese Sachen dann halt irgendwie doch anders sind, als sie ursprünglich angenommen haben, und dass es halt ja alles ein wenig schwieriger ist. Und das ist quasi so der Hauptplot des Spiels, dass sie ein wenig, was heißt ein wenig, dass sie halt versuchen, diese Sache zu verarbeiten und dabei halt im Prinzip lernen, dass die ganze Geschichte komplizierter war als zunächst angenommen.
Mhm. Mhm. Nur ein bisschen vom Traurigen abzulenken, ist das der Name des Spiels ein Easter Egg für das Revival von Backstreet Boys?
Tell me why. Ja, gut.
Entschuldigung.
Ja, das. Ja.
Ein bisschen sehr flach.
Ja, können wir rausschneiden.
Ach.
Ja.
Nee, und das hat mir sehr gut gefallen. Das sind 3 Episoden. Es ist nicht nur wegen den 3 Episoden, sondern auch ansonsten ein in gewisser Weise kleineres Spiel als die letzten paar Episodenspiele von Don't Not. Auch wenn ich sagen muss, grafisch hat sich einiges getan. Das läuft anscheinend auf einer neuen Engine. Und visuell ist es wirklich sehr hübsch. Und wie gesagt, ich sag mal, da wo es zählt, bei den schwierigen Themen, ist es sehr gut geschrieben. Das Einzige, was halt nervt, ist, dass es halt teilweise ein wenig cringy ist, insbesondere wenn es dann quasi um diese Kindheitserinnerungen und sowas geht. Aber da bin ich das gewillt zu tolerieren, wenn Don't Not weiterhin sehr, ich sag mal, erwachsenere Storys schreibt, als ich es jetzt ehrlicherweise gesagt gewohnt bin von zum Beispiel so Sachen wie Catherine, was sehr spannend angefangen hat, aber es dann Richtung Ende irgendwie vermasselt mit komischen Albernheiten.
Ja, je nachdem.
Oder den Mist, den David Cage halt schreibt. ja. Das andere, was ich ein bisschen störend fand, war halt, es gibt wie bei Life is Strange quasi ein übernatürliches Element zu der ganzen Sache, auch wenn es wesentlich untergeordneter ist. Es ist quasi als Geschwister, ich glaube als Zwillinge sogar, ja, ich glaube es sind Zwillinge, haben die beiden Geschwister so eine Art Telepathie untereinander und können quasi Erinnerungen nachleben, was zu manchen interessanten Gameplay-Sachen führt, weil tatsächlich ist es dann so, dass du quasi diese Erinnerungen freischaltest und nachlebst, aber es ist dann tatsächlich so, dass dann zum Beispiel Allison oder Tyler sagt, oh, ich habe mich, also so wie ich mich erinnere, ist das anders, und dann bekommst du quasi eine etwas andere Version von der Sache und quasi je nachdem, wen du dann spielst, musst du dich tatsächlich entscheiden, welche Version du eher glaubst. Es kann dann halt irgendwie sein, so, keine Ahnung, die Mutter hatte sich vorher mit ihrer besten Freundin verstritten und die Frage ist dann halt, war die Mutter dann irgendwie sauer oder war ihre Freundin sauer? Und je nachdem führt das dann halt zu weiteren Entwicklungen und halt zu 2 verschiedenen Enden, die in denen es im Groben und Ganzen darum geht, ob halt diese beiden Zwillinge quasi zusammenbleiben oder sich eher auseinanderleben.
Kann man irgendeinen Dialog verpassen, was so einen Hinweis bringen könnte, wohin das, wohin der richtige Weg in Anführungszeichen führt? Dass man dann sich falsch entscheidet oder so bei dem Spiel? Oder ist das linear komplett und dann ja.
Ich meine, es ist relativ linear, was tatsächlich ist, was sogar ist bei dem Szenario, was ich erklärt habe. Es ist wohl möglich, ein bisschen was zu verpassen. Also quasi bei dieser Konfrontation von der ehemals besten Freundin von der Mutter, dann habe ich anscheinend nicht die ganze Wahrheit herausgefunden, weil ich anscheinend nicht genug Indizien gesammelt hatte, um sie damit dann zu konfrontieren. Also solche Sachen passieren. Was man aber halt machen kann, ist halt die Sachen neu. Man kann quasi von den einzelnen Kapiteln aus neu starten, beziehungsweise von einzelnen Szenen aus, wenn man Sachen anders machen will. Auch wenn man dann ein bisschen durch die Cutscenes sitzen muss, die nicht überspringbar sind. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es relativ linear, bis halt auf diese Sache, auf welches Ende es hinausläuft. Und ich glaube, selbst das ist hauptsächlich an ein, zwei Entscheidungen Richtung Ende.
Das erinnert ein bisschen tatsächlich an Detroit Become Human, wo man einzelne Szenen nachspielen kann, dann unterschiedliche Wege irgendwie hat. Also in Anführungszeichen, dass man zum unterschiedlichen Ende kommt.
Ja, ich glaube, es ist in dem Fall nicht ganz so dramatisch, weil, wie gesagt, es ist halt relativ klein und das sind halt mehr so Sachen wie dass du einfach mehr Hintergründe erfahren kannst oder so, aber ich glaube, im Groben und Ganzen ändert sich da nichts groß. Was ich noch ganz nett fand, ist, es gibt eine Handvoll Puzzle, die ein bisschen mehr sophisticated sind, als man es normalerweise von solchen Spielen kennt. Also ich würde jetzt nicht sagen, es sind wirklich elaborate, schwierige Rätsel, aber es ist halt ein bisschen mehr, als man jetzt zum Beispiel bei Telltale-Spielen oder so hat, wo es keine wirklichen Rätsel gibt, sondern einfach nur, kannst du dir diese Zahl merken oder so etwas. Was dann aber gleichzeitig interessant ist, so wie ich das sehe, bei den schwierigeren Rätseln ist es wohl dann auch tatsächlich so, dass du die dann auch tatsächlich umgehen kannst, was dann aber eventuell leicht negative Rückwirkungen auf die Story hat. Ich hatte tatsächlich jetzt mir die Mühe gemacht, die ganzen Rätsel herauszufinden, von daher weiß ich es nicht ganz genau, aber es ist halt... keine Ahnung, es gibt halt quasi eine verschlossene Tür, die man halt über ein etwas umständlicheres Rätsel lösen muss. Und später habe ich dann erfahren, man hätte die Tür auch einfach eintreten können. Aber das hätte dann eine von den Geschwistern nicht so toll gefunden.
Okay, das ist natürlich... Naja. Wie ordnest du das Spiel denn so vom, ja, vom Spielspaß her so ein? Also jetzt im Vergleich zu Life is Strange, zu der ersten Staffel und zu der zweiten Staffel.
Ich habe die zweite Staffel tatsächlich nicht gespielt. Das sollte ich mal nachholen.
Okay, dann wie ist es
was meinst du mit Spielspaß, ist die Frage.
Ja, würdest du sagen, es ist besser als Life is Strange? Ist es schlechter? Wie viel schlechter? Wie viel besser? Gleich gut.
Ich würde sagen, es ist erwachsener als Life is Strange. Das ist halt die Sache. Es ist halt, es hat halt erwachsenere Themen und es ist auch ein bisschen, es geht nicht um das Ende der Welt oder so. Und wie gesagt, diese übernatürlichen Fähigkeiten sind möglicherweise Spielkrücken. Meiner Meinung nach hätte man komplett darauf verzichten können und ich glaube, dem Spiel wäre dann nicht viel oder überhaupt irgendetwas abgefallen. Also in dem Sinne ist es halt eine etwas andere Story. Ich fand, die erste Staffel von Life is Strange hatte ein paar emotionale Höhepunkte, die mich ein bisschen eher getroffen haben als Tell Me Why, aber ich finde, im Groben und Ganzen ist es zumindest so von der Leistung her, also von dem, wie es geschrieben ist und so weiter, eine Verbesserung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es lieber mag, einfach weil es dann doch ein wenig unterschiedliche Storys sind.
Ah, okay. Da wollte ich auch gar nicht fragen, wie es im Vergleich zu Remember Me ein.
Ja, gut. Also es ist besser als Remember Me, weil Remember Me war, war ein schönes Konzept mit etwas sehr sperrigem Spiel.
Ich fand's super. Konntest ja da die Kombos, konntest du ja selber zusammensetzen. Ich fand das eine gute Idee.
Es war eine gute Idee, aber in der Umsetzung fand ich meiner Meinung nach sehr schwach.
Ja, das, ich sag mal, hätten die ein anderes Spiel gemacht mit derselben Mechanik, da hätte man das nochmal verbessern können und so weiter. Ich brauche jetzt kein Remember Me 2, aber ich fand es damals gar nicht so verkehrt. Also, hat mir gefallen damals. Aber es gibt, so wie ich die Tests so gesehen habe, kam das nicht überall sonderlich gut an. Aber ich fand das Konzept mit diesen Erinnerungen ganz gut. Aber das war ein bisschen zu wenig, fand ich.
Ich mochte das Konzept und ich mochte die Story von Remember Me, aber wie gesagt, das Gameplay war nicht so gut. Es war sehr mittelmäßig bis sogar unterdurchschnittlich.
Oh, okay.
Trotz netter Ideen.
Ja, aber wir sprechen jetzt hier nicht über Remember Me.
Nein, ich habe jetzt über Tell Me Why gesprochen. Ist, glaube ich, auf PC und Xbox, meine ich. Es wurde halt von von Xbox Game Studios produziert. Es ist auf Game Pass. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut und meiner Meinung nach ist Dontnod da auf einem guten Weg. Ich hoffe, in Zukunft schreiben sie vielleicht ein bisschen weniger cringe in ihrem Versuch, irgendwie nie sehr, sehr, sehr putzig oder sehr hip zu sein in den Dialogen, aber wenn das Einzige ist, kann ich das noch verschmerzen.
Naja, gut. Nun gut, Anton, du hast doch bestimmt auch ein paar Sachen gespielt.
Geht, ne? Also ich habe jetzt Horizon Zero Dawn, Frozen Wilds so ein paar Stunden gespielt gehabt.
Du bist noch nicht durch damit.
Nö. Hatte ich noch nicht komplett. Aber ich, wie gesagt, ich spiele das auch auf, will ich auch auf 100% bringen. Das dauert ein bisschen.
Okay.
Wie das Hauptspiel. Und sonst diese Woche Insurgency Sandstorm mit einem Kollegen.
Was ist das denn?
Gezockt. Das ist so dieses etwas realistischere Shooter.
Sandstorm.
Aber nicht so öde wie Arma oder ähnliche Pendant oder Squad oder so. Insurgency war ursprünglich ein Mod für die Source Engine. Und Insurgency Sandstorm ist so komplett eigenständiges Spiel auf Unreal Engine.
Genau. Wie schreibt man das?
Jetzt kann ich die doofen Fragen direkt zurückwerfen. Ist der Soundtrack von Darude?
Ja, natürlich, immer. Wir wissen mittlerweile, dank Internet ist jeder Song Darude. Sandstorm.
Ja. Sieht interessant aus. Also ist jetzt nichts für mich, aber...
So, jetzt habe ich ein Ohrwurm. Danke.
Für die Source Engine sieht es eigentlich ganz gut aus.
Ja, der erste Teil, ja, das ist auf Source. Der zweite ist auf Unreal Engine. Der erste Teil ist von 2014. Der neuere ist von 2018. Die patchen das immer noch, das ist ein kleines Team und ja, ich glaube, die kommen da nicht ganz hinterher. Aber an alle Achtung, ist schlecht optimiert halt. Es geht halt überwiegend um solche Geschichten wie Push, also Punkte hintereinander einnehmen. Also zwei Teams, eins bis zwei Treffer ist man tot. Das einzige Spiel bislang, wo vernünftig die Rauchgranaten funktionieren, dass man die tatsächlich verwenden kann, vernünftig einsetzen kann. Und maximal, ich glaube, geht es 14 gegen 14, aber ich fand bislang, was hat bislang funktioniert am besten?
Kann ich dir nicht sagen.
Ich überlege. Also nicht 14 gegen 14 hat meiner Meinung nach am besten funktionieren da, also 8 gegen 8, weil man hört auch am besten dann die Schritte und so weiter. Ja, kann man als guten taktischen Shooter bezeichnen, mit durchschussbaren Wänden, mit leichten Aufmachen der Türen, dass man da Flashbangs reinwerfen kann und. Macht sehr Spaß, falls einem sowas gefällt, also empfehle ich nur auszuprobieren, die haben zwischendurch auch freie Wochenenden und wenn der Angebotszahl, sagen wir so, kostet das Spiel dann nicht 30 Euro, sondern 15. Also. Ja, so viel dazu. Und es gab im Angebot diese Woche Amazon.
Ja, es gab den Prime Day, ne?
Genau.
Oder die Prime Days.
Genau, und da gab es auf jeden Fall Assassin's Creed Odyssey. Und das wollte ich mal angespielt haben, weil antikes Griechenland und so weiter interessant ist als Thema. Und die haben einige Mechaniken angepasst, halt, dass das mehr Richtung so open-worldig RPG-elementig ist. Origins hat mich nicht so von dem Setting halt so nicht so irgendwie aha. Also nicht dahin gebracht, wo ich sagen würde, aha, das muss ich spielen. Aber so bei Assassin's Creed, da habe ich sogar, habe ich installiert und direkt so 2 Stunden sehr gern angespielt.
Dann kannst du vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, weil wenn ich mit Horizon Zero Dawn und so weiter durch bin.
Du spielst zu viele Spiele gleichzeitig.
Ja, das ist das Problem eigentlich. Also primär eigentlich gerade so Insurgency und Horizon Zero Dawn. Und ja, also kostete 3,80, also ich bereue die 3,80 nicht.
Ja gut, okay, da kann man nichts sagen.
Das ist, und auf jeden Fall was sehr interessant ist, es gibt einen Discovery Mode mit so, das ist so ein Führungs-Dingsbums-Mod, wo man erzählt kriegt, welche Gebäude und so weiter. Das habe ich nur kurz reingesehen von der Beschreibung. Ich glaube, bei Origins gab es das auch, also dass man dann in Ruhe alles angucken kann und irgendwie Hintergründe dazu erzählt bekommt, so wie eine Museumsführung oder Ausflugsführung, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Also. Und antikes Griechenland! Mann! Ja. Abgesehen von diesem Mist mit Assassins und bla, das Setting und so und das Spiel, auf den ersten Eindruck war gut. Bislang. Ja. Das wäre so, ich glaube, so das Primärste, was ich in der Woche geschafft habe. Ach, und ich darf das Spiel gar nicht erwähnen hier. Es gibt immer einmal pro Monat, also Samstag gibt es so immer noch Zusammentreffen. Das ist das Reis der Triaden. Sagen wir so mal, ich werde das nicht. Jeder kann sich das zusammenreimen. Das,
Der Aufstieg der Triaden.
Ja, ich wollte das nicht so direkt übersetzen. Das von 2013 dieses Remake von dem ganz alten Spiel aus den 90ern, was ursprünglich als Duke Nukem 2 rauskommen sollte. Und ja, das spielen wir zwischendurch im Multiplayer mit so einer kleinen Community. Das haben wir gestern angezockt, so ein paar Stündchen nochmal.
Okay, dann.
Macht Spaß, ja. wenn man Anatomie begeistert ist, ist es auch was Gutes.
Sehr schön.
Das wäre so im Ganzen Großen und so weit, was wir gezockt haben. Was haben wir als Themen offen? Wir haben ja heute das spontanes Ding.
Spontanes Ding, das hat sich so komisch an. Ich kann vielleicht noch was erzählen, was mir noch diese Woche passiert ist. Aha. Ich kam heim. Es war am Dienstag.
Nein.
Dann klingelte es. Wow. Ich machte die Tür auf. Und da stand da eine alte Dame. Also eine ältere Dame. Also jetzt nicht alt, aber älter. Die hatte eine Tüte in der Hand.
Das hört sich wie Gruselgeschichten vom Halloween an. Aber passt
ja. Er ist ja bald Halloween. Halloween.
Hello Kitty bin.
Ja. Die hatte halt eine Tüte in der Hand und sie öffnet diese. Nein. Ich hatte nämlich total vergessen, dass ich, es war ja jetzt vor ein paar Wochen, weiß nicht mehr genau wann, am Wochenende war Dokomi, das ist so eine Anime-Manga-Messe. Aber aufgrund von Corona bin ich halt nicht hingefahren, weil, hey, können sich hier anstecken auf so einer Messe.
Hat die dann überhaupt stattgefunden?
Und hat stattgefunden, tatsächlich.
Ha, das ist unverantwortlich. Die wurde glaube ich
zweimal verschoben und hat trotzdem stattgefunden. Mhm. Ja, ich lasse es mal neutral so da stehen. Ich hatte Anfang des Jahres hatte ich ein AMV fertiggestellt und an dem Wettbewerb teilgenommen, also an dem AMV-Wettbewerb von der Messe. Und die Dame vor der Tür hat mir dann halt gesagt, dass ich halt den zweiten Platz belegt habe. Also sie hat persönlich das Paket vorbei. Es war jetzt kein Paket, das versendet worden ist, sondern die hat mir das so persönlich überreicht.
Glückwunsch.
Ist nicht irre? Und da waren viele Sachen drin. Das waren hier, ich habe, da war eine große Figur dabei, Manga, Anime, also da war unter anderem die komplette Serie von One Punch Man auf Blu-ray von X und der One Piece Film Stampede. Es ist volles Paket mit coolen Zeugs. Einfach mal so gewonnen, weil ich den zweiten Platz belegt habe. Das ist irre. Ich habe noch nie einen zweiten Platz beim AMV-Wettbewerb. Okay, ich habe bisher noch nie an einem anderen teilgenommen. aber doch, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, teilgenommen, aber da habe ich nichts gewonnen.
Oder man hat, kann man das anschauen, so das AMV? Kann man das
tatsächlich online sehen? Tatsächlich nein. Ich habe zwar bei mir im YouTube-Kanal hochgeladen, aber das alles steht auf privat. Also von daher ist das leider nicht zu sehen.
Ist das ab 18 oder was?
Nein. dann hätte ich sicherlich keine Platzierung gemacht.
Ja, oder direkt den ersten Platz.
Wer weiß. Mal gucken. Man konnte sowohl zu Anime als auch zu Games konnte man. Ich habe halt jetzt zu Anime ein AMV gemacht. Tatsächlich, immer war Freundschaft. Das war schwierig, da überhaupt ein Lied zu finden. Ich meine, was fällt euch für ein Lied ein zu Freundschaft? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Kinderlied.
SpongeBob.
Ja.
F steht für Freude.
Gut, egal. Ich hier nur mal so als kleine Anekdote reinhauen, auch wenn es mit Spielen jetzt überhaupt nichts zu tun hatte. Obwohl, es gibt One Piece Spiele und ich glaube, zu One Punch Man gibt es wahrscheinlich auch irgendwann. Ist egal.
Es gab ein Spiel, Jan, das war nicht sehr gut.
Du wolltest doch irgendwas erzählen.
Es gab ein One Punch
Man. Von One Punch Man?
Ja, von One Punch Man gibt es ein, ist ein Beat'em Up. Ist nicht sehr gut. Von dem, was ich gehört habe.
Ist ja langweilig, wenn du nur einmal zuschlägst, hast gewonnen.
Genau. RPG mit direkt Overkill am Anfang. So. Bam, weg.
Na ja, gut, da das haben sie sich drumherum geschlichen, aber das ist vielleicht in gewisser Weise auch das Problem. Ich meine, in gewisser Weise wäre es ja interessant, irgendwie ein Spiel zu machen, wo man quasi unbesiegbar ist, beziehungsweise jeden mit einem Schlag. Das wäre zumindest ein interessantes Konzept, auf dem man aufbauen könnte. Das erinnert mich ein bisschen daran, vielleicht erinnert sich noch jemand an das Xbox 360 und PS3 Spiel zu dem Film Superman Returns.
Nee.
Das ist, es ist ein Lizenzspiel. Ist nicht sehr gut, aber was halt ganz interessant war die Idee, du spielst halt Superman. Und wie jeder weiß, ist Superman relativ unbesiegbar. Von daher ist es in gewissermaßen Quatsch, irgendwie dem einen Lebensbalken zu geben, dass er irgendwie erschossen werden kann oder was auch immer. Und was dann stattdessen die Idee war quasi, dass die Stadt, also Metropolis, seinen Lebensbalken hat. Und dass du halt quasi Sachen beschützen musstest, Leute, Gebäude, was auch immer, bevor sie zerstört werden von den diversen Schurken und Schergen und Bösewichten und was auch immer. Und wie gesagt, das Spiel war, glaube ich, nicht sehr gut, aber es war zumindest ein interessantes Konzept.
Ich hasse Spiele, wo man was beschützen muss. Das ist immer...
Vielleicht war das Problem, aber ich bin immer dafür, wenn jemand etwas Interessantes ausprobiert, und vielleicht wäre das bei One Punch Man interessanter gewesen.
Gut, bei One Punch Man hätte man vielleicht so machen können, dass man seinen eigenen Helden erstellt, dass du dich dann als Held dann hocharbeiten
ich
musst. Weil
ich glaube, ja sowas gibt's, ist das Spiel auch, aber das Spiel ist halt irgendwie keine Ahnung. Von dem, was ich gesehen habe, erinnert mich es halt eher so an die sehr mittelmäßigen bis unterdurchschnittlichen Dragon Ball Beat'em-Ups. Es gibt ja durchaus gute, aber es gibt halt auch sehr viele mäßige und nicht sehr gute, und es sah eher aus wie eins von den letzteren.
Naja, gut. Aber man kann, wenn man es gut macht, könnte man ein gutes One-Punch-Man-Spiel machen.
Ich denke, ja, also man kann aus allem ein gutes Spiel machen.
Die in deine Richtung laufen, so ein Slasher, dass man so einfach links und rechts hinhaut und irgendwie etwas interessanteren Kampf mit Boss-Gegnern.
Ich meine, das wäre cool. Es gibt ja auch ein sehr gutes Spiel namens wie heißt das?
Senran Kagura.
Nein.
Akimura, nee, wie hieß das?
One Finger Death Punch, was ein ähnliches Konzept hat und was ich sehr empfehlen kann. Das ist quasi so Strichmännchen Grafik und man ist quasi so ein Strichmännchen-Kung-Fu-Mensch und man steht in der Mitte des Bildschirms und von links und rechts kommen Leute und man drückt quasi einen Button für links und einen Button für rechts und sobald die nah genug sind, schlägt man sie halt und so kommen halt endlose Wellen. Manche Leute müssen tatsächlich zweimal geschlagen werden, aber das wäre zumindest etwas, wie man zum Beispiel so einen One-Punch-Man-Idee umsetzen könnte.
Ja. Nun gut. Jan, du wolltest noch irgendwas erzählen.
Ich wollte irgendetwas erzählen. Ja, ich bin in dieser Woche über etwas Interessantes gestoßen. Wie ihr ja sicherlich schon mal gehört habt, sind Videospiele im Allgemeinen, manche Leute machen es ja nicht zum Spaß, sage ich mal, beziehungsweise manche Leute haben ja versucht, es quasi in einem beruflichen Umfeld Videospiele einzufügen. Gamification und sowas. Sagt euch vielleicht etwas?
Ja, natürlich.
Und dann gibt es natürlich in gewisser Weise diesen Überhang zwischen dem professionellen und dem spielerischen. Bei Simulatoren kennt man ja auch. Beziehungsweise gibt ja durchaus verschiedene Arten von Simulatoren, die mehr Spiel sind und die mehr kommerzielle Sachen sind. Nicht kommerzielle, sind alles kommerzielle Sachen, aber halt mehr so in Richtung professionell. Halt so ein Flugsimulator mit einem kompletten Cockpit oder so. Mein Lieblingsrelikt, von dem ich mal gehört habe, ist, dass es ein PSP-Spiel gab von den Hilton Hotels, was quasi nicht ein Spiel war, sondern mehr quasi ein Tool für um neue Mitarbeiter einzutrainieren. Und die hatten dann halt eine PSP in die Hand bekommen und das war dann halt so ein ich glaube hauptsächlich so eine Art quasi digitales Handbuch für diverse Situationen, aber ich glaube, da gab es dann halt auch so quasi Multiple-Choice-Dialog-Tests und so etwas, glaube ich.
Wie hieß das?
Ich weiß nicht genau, wie das hieß. Wie gesagt, man konnte es auch nicht kaufen. Es war halt ein Spiel, was halt wirklich exklusiv war für Mitarbeiter von den Hilton Hotels. Ich kann da was verlinken, aber wenn man jetzt bei Google Hilton PSP Game eingibt, gibt es da tatsächlich diverse Artikel und Videos dazu. Es ist tatsächlich sogar ein 3D-Training. Also, Ultimate Teamplay puts team members in a 3D virtual Hilton Garden in Hotel, where they must choose how to respond to various guest-related scenarios in a given time frame, while also ensuring they complete their specific hotel duties, i.e. answering the phone, checking guests in and out, and general guest interaction. Also halt quasi so ein bisschen eine Spielversion von dem Arbeitsalltag, wo man dann halt quasi testen kann, was halt die angemessenen Situationen ist, wie man sich als Hilton-Mitarbeiter den Gästen gegenüber zu verhalten hat, beziehungsweise wie man Probleme löst und so weiter.
Das jemand verkauft, ne, das muss ja wahnsinnig viel wert sein, weil es davon wahrscheinlich nicht viel gibt.
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein sehr rares Spiel und ich glaube, wenn da sowas mal auf eBay oder so auftaucht, dann geht das für sehr, sehr hohe Preise weg.
Wahrscheinlich.
Es ist so ein bisschen wie, da gab es ja auch letztens, die SimCity-Leute hatten ja auch einen professionellen Ableger, also Maxis. Das hieß, glaube ich, Maxis Business oder so. Und die hatten dann quasi auch SIM-artige Spiele für professionelles Mitarbeitertraining und so gemacht. Und da kam letztens SimRefinery, hatte letztens jemand gefunden und das online gestellt und da gab es auch ein wenig Hype dazu, weil das halt ein lange verloren geglaubtes Spiel war, was halt sehr wenige Leute gesehen haben, was halt quasi so ähnlich ist wie SimCity, nur halt quasi, dass man eine Ölraffinerie managt. Und dass es halt ein wesentlich trockeneres Spiel ist und weniger Spaß macht, sondern mehr halt auf Professionalität und realistische Szenarien ausgelegt ist.
Ist sowas überhaupt interessant für euch zu spielen? Ich meine, ich stelle mir die Spiele jetzt, da es ja jetzt nur so Ausbildungsdinger sind, sehr, sehr langweilig vor. Ich glaube, mich würde noch nicht mal irgendwie reizen, das irgendwo mal einzulegen, um mal reinzugucken, wie es aussieht.
Ich meine, mich würde reizen, mal reinzugucken, um zu sehen, wie es aussieht. Exakt das, aber ich denke, ja. Ich denke, es ist trotzdem sehr langweilig. Es ist nur halt etwas Überraschendes, Interessantes. Beziehungsweise Ungewöhnliches.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht macht es ja auch wirklich Spaß, wer weiß. Vielleicht ist das ja dann gut gemacht und dass man sich. Ich meine, es gibt ja auch hier diese, das kennst du ja auch, diese U-Bahn-Simulation aus Japan, ich weiß nicht mehr, Densha irgendwas. Das ist ja auch tatsächlich, na gut, das ist eine richtige Simulation halt. Aber das macht ja auch Spaß.
Naja, ob das richtige Simulationen sind, naja, ich meine, die Spieler haben als Arcade-Spieler angefangen und ich meine, ja, es gibt schon so Sachen wie, dass du Knöpfe drücken musst für Durchsagen und für, dass du quasi Scheibenwische aktivieren musst, wenn es regnet oder so, aber ich glaube, das sind schon mehr Spiele im Sinn, also da würde ich jetzt nicht ganz so gehen. Ich glaube, das Erste, was man so kennt, ist halt, der Flugsimulator beziehungsweise andere Flugsimulatoren aus der Vergangenheit, die halt sehr dieses professionelle Umfeld haben und halt, keine Ahnung, was es da sonst noch so gab, was man so generell spielen konnte. Ich meine, in gewisser Weise waren halt diese ganzen Sachen wie Operation Flashpoint und so und Arma noch gleich? Ich meine, Arma ist nur die Abkürzung.
So America's Army oder was?
Naja, America's Army ist wieder was anderes, weil America's Army, das war ja quasi so ein Rekrutierungstool. Und tatsächlich mehr als Spiel gedacht. Und ich meine jetzt auch nicht, die US-Militärversion von Doom, die es tatsächlich gab, wo quasi das US-Militär angefordert hat, dass quasi eine Art Mod für Doom gemacht wird, was quasi dazu da war, Leute, also Soldaten, ein wenig zu desensibilisieren, was das Erschießen von Leuten angeht. Ich meine, wenn man da zurückgeht, das hat halt auch so ein wenig, da kann man durchaus fast 100 Jahre zurückgehen, weil ihr kennt ja sicherlich aus diversen Videospielen und Filmen den Sturm auf die Normandie, also in Frankreich. Und da hatte man ja halt dann hinterher herausgefunden, dass quasi von den Deutschen, die dann halt oben in den in diesen Türmen saßen und dann quasi mit MGs auf die herankommenden Amerikaner geschossen haben, dass wohl, glaube ich, nur jeder Zweite wirklich auf Leute gezielt hat. Weil Leute erschießen ist halt nicht so geil, trotz allem, selbst wenn man Soldat ist. Und tatsächlich gab es dann so Sachen seitdem. Daher kommt das dann auch, dass zum Beispiel beim Zielschießen, beim Militär und bei der Polizei zumindest in Amerika, das geändert wurde, dass nicht auf Zielscheiben geschossen wurde, sondern quasi auf Zielscheiben, die halt diese menschliche Form haben. Kennt man ja auch. Das hatte tatsächlich weniger etwas zu tun, so von wegen, man muss den Kopf treffen oder so, sondern mehr, man sollte sich dran gewöhnen, auf etwas Menschliches zu schießen, und da war halt Doom so was Ähnliches. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war jetzt eine lange Tangente, aber ich glaube, jetzt ist jeder so ziemlich auf das, worauf ich hinaus will, hin. Was natürlich bei diesen ganzen Sachen geholfen hat, was jetzt natürlich auch zum Beispiel bei so einem Hilton-Ding helfen würde, ist natürlich VR. Das Immersive und dass man seine Hände benutzen kann und so weiter und so fort. Da bin ich auf etwas Interessantes gestoßen. auf eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, VR-Simulationen zu erstellen, wo man quasi mit sehr realistischen Repräsentationen von Leuten redet. Und deren Aushängeschild ist, beziehungsweise deren Tech-Demo, die wohl, glaube ich, auch durchaus in Sachen verkauft wurde, ist halt ein Kündigungssimulator.
Ah!
Wo Leute trainieren können, Leute zu kündigen. Und da möchte ich jetzt etwas vorlesen. Da habe ich einen interessanten Artikel gelesen, der ist ursprünglich in der LA Times erschienen. Ist auch online verfügbar. Ist ungefähr vor einem Jahr erschienen. Und den habe ich jetzt mal semi-maschinell übersetzen lassen. Also wenn ich da auf einige komische, holprige Sätze stoße, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich wollte das mal einfach vorlesen und war mal gespannt, wie ihr so darauf, was so eure Meinung dazu ist. Ich fange dann mal an. Ich habe ein paar nur vorher, also ich habe es ein bisschen gekürzt. Ich gehe jetzt nur auf die wichtigeren Sachen von dem Artikel ein. Also kann man durchaus den gesamten Artikel lesen für etwas mehr Kontext und so weiter. Barry war in seinen 60ern. Es wäre nicht einfach, eine andere Stelle zu finden, um die Jahre vor seiner Pensionierung zu besetzen. Es sieht jetzt nicht so aus, aber es könnte eine gute Sache für sie sein, sagte ich. Tröstende Lügen waren nicht der richtige Schritt. Barry vergrub schluchzend sein Gesicht in den Händen. Dann wurde alles schwarz. Ich nahm das Virtual Reality Headset ab und in den realen Büros des VR-Studios Tailspin in Culver City, den Architekten von Barrys sehr schlechten Tag, kamen um mich herum wieder in den Fokus. Ich war bei der Kündigungssimulation durchgefallen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Was Sie heute sehen, ist keine Entwicklung, sondern eine Rückkehr zu der Anwendung, die immer funktioniert hat, sagte Jeremy Bailenson, der Direktor des Virtual Human Interaction Lab in Stanford und einer der Gründer von Striver, einem konkurrierenden Startup-Unternehmen für Virtual Reality-Schulungen. Er führt die Wurzeln der virtuellen Realität bis zum Link-Trainer zurück, einem nachgebildeten Flugzeugrumpf, der auf einer Plattform montiert war, die reale Flugsensationen simulieren konnte und mit dem 500.000 Militärpiloten während des Zweiten Weltkriegs sicher trainierten. Tailspin fand seinen ersten großen Kunden in der Farmers Insurance Group, die eine Art der Schulung von Schadensregulierungen für Hausinspektionen benötigte. Das Startup entwarf ein virtuelles Haus, komplett mit unordentlichen Schränken und undichten Spülbecken, das die Auszubildenden nach Beweisen für Wasserschäden durchsuchen konnten. Die Simulation änderte sich jedes Mal leicht, sodass die neu eingestellten Mitarbeiter innerhalb weniger Tage monatelang Erfahrung sammeln konnten. Das Unternehmen ist auf 75 Mitarbeiter angewachsen, um der Nachfrage nach VR-Schulungen von Landwirten und anderen großen Firmenkunden gerecht zu werden, die nur durch externe Investitionen in Höhe von $5.6 Millionen angeheizt wurde. Aber das Unternehmen nutzt Barrys Kündigung immer als Demo für neue Kunden. Es ist eine überzeugende Proof-of-Concept-Erfahrung, die, so Jackson, um zu sehen, ob das Gespräch mit einem virtuellen Menschen tatsächlich Unbehagen auslösen kann. Es hat sich als ziemlich effektiv erwiesen. Dieser emotionale Realismus ist es, der die virtuelle Realität von anderen Werkzeugen zur Vermittlung zwischenmenschlicher Fähigkeiten am Arbeitsplatz unterscheidet. Von Broschüren und Rollenspiel-Workshops bis hin zu interaktiven Tutorials. Die visuelle Darstellung, die dem Gehirn das Gefühl vermittelt, in einem anderen Raum versetzt worden zu sein, die Spracherkennungssoftware, die es ermöglicht, zu sprechen und verstanden zu werden, und das überzeugende Charakterdesign von Barry selbst, in Klammern, viele der Mitarbeiter des Unternehmens haben bereits Erfahrung im Videospieldesign gesammelt. All das sorgt für eine visuellere Erfahrung als das Ansehen eines Videos auf einem Computerbildschirm. Jetzt ein wenig weiter. Ich fühlte einen Anflug echter Scham, als ich sah, wie Barrys gefüttertes Gesicht herunterfiel, als er die Tatsache aufnahm, dass er gefeuert wurde. Ich war oft auf seiner Seite des Tisches, musste aber nie selbst die Axt schwingen. Anscheinend löste mein Versuch, Barry zu trösten, ausgewählt von einem Multiple-Choice-Menü von Dialogoptionen, die ich dann laut aussprach, das Kopf-in-Hand-Versagen aus. Eine Meldung informierte mich, dass es besser sei, standhaft zu bleiben und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Ich springe wieder ein bisschen weiter. Frühere VR-Booster priesen es oft als ein Instrument zur Empathiebildung an, dass es den Menschen erlaubt, die Erfahrungen anderer zu bewohnen, anstatt nur über sie zu lesen oder zu hören. Innovationen in diesem Genre wie Nonni della Pendia oder Janizia Bravo machten Erfahrungen, die den Benutzer mitten in einem Bombenangriff im kriegszerstörten Damaskus oder an der Seite eines unbewaffneten schwarzen Mannes, der von der Polizei getötet wurde, versetzten. Tailspin und seine Konkurrenten stellen diese Idee auf den Kopf, indem sie den Schmerz der anderen immer wieder erleben lassen, trainieren sie, ihn abzulehnen. Nachdem ich mich mit meinem heiklen Personalproblem wie Barry in der Sicherheit der Schutzbrille gestellt hatte, das ist jetzt wirklich selbst sehr seltsam übersetzt, Entschuldigung. Warte mal kurz. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Nachdem ich mich dem heiklen Personalproblem mit Barry in der Sicherheit der Virtual Reality Brille gestellt hatte, konnte ich mich im wahren Leben besser als an das Drehbuch halten. Und jetzt gehe ich mal weiter zum relativen Schluss. Im weiteren Verlauf hofft Jackson, dass Tailspin in der Lage sein könnte, eine Partnerschaft mit Schulen und staatlichen Aufsichtsbehörden einzugehen und ein Akkreditierungsprogramm anzubieten, das Arbeitssuchende in ihren Lebensläufen aufführen könnten. Und angesichts von 13 Millionen Menschen, die im kommenden Jahr voraussichtlich entlassen werden, wie gesagt, das ist 2019 geschrieben, es sind wesentlich mehr Leute, die entlassen wurden, könnte eine Barry-Zertifizierung im Einstellungsverfahren eine gewisse Rolle spielen. Ich habe fertig.
Und die heißen Tailspin.
Ja.
Captain Baloo und seine tollkühne Crew.
ja.
Okay. Warum nicht? Was heißt irgendwas anderes, ne? Übersetzt Tailspin, oder?
Ich meine, es ist tatsächlich so geschrieben, wie der Originalname von der Serie. Also.
Echt? Naja. Okay. Ja, gut. Aber es ist interessant tatsächlich. Also das, ich meine, im Grunde stimmt es auch. Also das weiß ich ja. Ich meine, wenn ich hier VR-Spiele spiele, obwohl es kommt auf die VR-Situation an, jetzt bei, keine Ahnung, Resident Evil 7 ist es jetzt nicht so unbedingt, dass ich dann dann will man ja eher von den Leuten weglaufen und dergleichen. Aber wenn man so interagiert, wie jetzt hier zum Beispiel in Summer Lesson, wenn du da wirklich jemanden vor dir hast, das ist halt schon ein anderes Gefühl, weil das ist weil das ein Umfeld ist, wie ein, ich sag mal, eine Art reales Umfeld und der Mensch, also das virtuelle Wesen kommuniziert mit dir, das ist ja dann innerhalb deiner, wie heißt das, diese Komfortzone?
Ja, ich weiß, was du meinst. Der Bubble quasi
drin, weil es ist halt, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn du es nur auf dem Bildschirm siehst, weil das ist ja dann unmittelbar nah. Und ich stelle mir das jetzt auch tatsächlich, wenn jetzt selbst irgendwie ein Schreibtisch noch so dazwischen ist und ich bin der Chef und muss da jemanden jetzt entlassen, stelle ich mir dann schon etwas unangenehmer vor, es in so einer VR zu machen, als wenn ich es nur lese oder auf dem Bildschirm sehe. Deswegen ist das, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ein gefragtes Tool ist, weil ich glaube, du jetzt, keine Ahnung, Chef einer großen Firma bist, machst dir erstmal keine Gedanken darum, dass du dich trainierst, Leute zu entlassen. Ob das jetzt, wie gefragt jetzt dieses Tool ist.
Um da vielleicht ein bisschen Details zu schaffen, vielleicht habe ich da auch ein paar Sachen übersprungen, die dann im Artikel genauer gesagt wurden. Also halt, das ist so quasi deren Demo, um zu zeigen, wie das funktioniert. Was sie wohl unter anderem machen, ist zum Beispiel quasi eine konzeptuell ähnliche Simulation, wo du halt Verkaufsgespräche führst. Wo du halt quasi versuchst, einen schwierigen Kunden zu überzeugen und das dann halt auch virtuell machst und dann halt quasi einer Person gegenüber sitzt und dann quasi diese Multiple-Choice-Sachen hast, um ein Produkt anzupreisen, ja, was dann halt quasi also, speziell angepasst wird von den Entwicklern da.
Also die machen nicht nur so diese Feuersimulationen.
Also doch, das ist deren Ding. Sie machen halt VR-Simulationen quasi zur Mitarbeiterschulung.
Finde ich ziemlich schwierig, weil man programmiert ja, die Software wird ja auch von Menschen programmieren da, ne? Und die können dann, glaube ich, nicht alle Situationen berücksichtigen erstmal, kann man vielleicht auf Grundkonzept vielleicht vorbereiten, aber allein, dass die nur irgendwie Vollsimulationen und nicht so ein, weiß nicht, Einstellungsgespräch oder sowas, also etwas, sagen wir so mal, dass die extra Simulation nur für dieses eine Ding da haben, finde ich schwierig. Ja, man versucht praktisch die Leute für eventuell da drauf, weiß nicht, etwas, also kompletten Abstand, ne, halt von der Person gegenüber aber zu nehmen.
Auch wenn, ja, wie gesagt, der Artikel deutet ja darauf hin, aber es scheint ja auch in gewisser Weise ein bisschen Absicht zu sein. Quasi so einen Abstand zu erzeugen.
Achso, dass man sich trainiert, mehr Abstand zu kriegen durch dieses, also wie bei denen, was du vorher erwähnt hast, mit den Menschen erschießen, dass das quasi auch so eine Art Trainierungseffekt hat, dass man selbst wenn der Person dann wirklich vor dir steht, dass du mehr Abstand hast, oder?
Ja, beziehungsweise, dass du halt trainiert bist auf, in dem Fall halt diese emotionalen Sachen. Also es gibt wohl auch da diverse Szenarios, wie das dann halt mit Barry laufen könnte. Also es ist dann halt nicht nur irgendwie ein Video, wo dann die virtuelle Person vor dir anfängt zu heulen, sondern je nachdem, was du halt machst, verlaufen halt die Situationen unterschiedlich. Und das kann dann halt auch sein, dass er irgendwie aggressiv oder so reagiert. Und von dem, was wohl die Hoffnung daran ist, ist halt quasi, dass du halt ich glaube, was quasi die Verkaufsversion ist von dem, was sie da verkaufen möchten. Also quasi halt das Wording, der Slogan ist dann halt quasi, dass du virtuelle Erfahrungen sammeln kannst. Und ja, ich persönlich finde es halt tatsächlich dann auch zumindest bei dem Beispiel halt auch irgendwie ein bisschen pervers, ne?
Ja, also, weil was ist halt, man entwickelt praktisch so eine scheißegal Haltung und dann dann bewegen wir uns immer mehr so auf diese, sagen wir so, wie zum Beispiel beim fünften Element, als der Corbin Dallas halt dann seine Kündigung per Post einfach so, per Rohrpost oder so, da kriegt. Und da ist ja der maximale Abstand erreicht, ist alles scheißegal eigentlich da an der Stelle. Ja. Das ist einfach nur ein Name auf dem Zettel. Und
das ist ja auch so eine, das ist auch so eine perverse amerikanische Marotte. Ja. Es gibt auch, also große Firmen stellen tatsächlich dann auch quasi so in einer Art Zeitarbeitsunternehmen ein, die quasi nur dafür da sind, irgendwie Massenkündigungen durchzuführen. Die stellen dann irgendwie ein, der dann irgendwie dahin kommt für eine Woche, um dann quasi in einer Reihe Leute zu kündigen. Und das ist halt jetzt sowas. Und es ist halt jetzt nicht unabsichtlich, beziehungsweise ist dann halt schon irgendwie eine ähnliche Sache, dass wir jetzt halt auf dieses Militär-Doom kommen von aus den 90ern. Weil ja, irgendwie ist das halt irgendwie eine ähnliche Sache. Beziehungsweise mit einem ähnlichen Ziel, was ich halt persönlich ziemlich pervers finde, einfach, weil ich meine, sie haben schon recht, und ich denke, da werdet ihr mir, denke ich, wahrscheinlich auch zustimmen, ist Videospiele können halt sehr interessant damit sein, empathische Erfahrungen zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an Sachen denke, wie zum Beispiel Papers, Please, habt ihr das gespielt?
Nee, aber ich kenn's. Nee.
Aber, wo du halt dieser Grenzkontrolleur bist und halt deine komische monotone Arbeit hast, die dann immer wieder revidiert wird, aber dann halt gleichzeitig wirst du dann halt konfrontiert mit Sachen, mit Leuten, die dich versuchen zu bestechen, und du brauchst das Geld und bla und blub. Halt diese, und das sind halt wesentlich in gewisser Weise intimere Erfahrungen, als man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemanden, wenn man jetzt zum Beispiel eine Dokumentation über solche Leute oder so sieht, weil man halt selbst, auch wenn es nur spielerisch ist, halt durch dieses in Anführungsstrichen Gameplay, beziehungsweise in dem Fall wirklich Gameplay, halt auch quasi dieselben Gedankengänge durchlebt wie andere, wie Leute, die wirklich in so einer Situation sind. Und ich finde, das ist etwas, was Videospiele im Allgemeinen ein ausgezeichnetes Medium macht und meiner Meinung nach auch ein wichtiges Medium, weil du halt besser Gefühle vermitteln kannst, beziehungsweise Gedankengänge vermitteln kannst, als du es jetzt in anderen Sachen machen kannst. Und das ist jetzt halt quasi so ein bisschen so ein Umdrehen davon, so ein bisschen so eine Korruption davon.
Ja, bei Videospielen ist es ja so, dass du, wenn du jetzt irgendwas siehst, keine Ahnung, das ist eine Dokumentation, wie du sagst, bei Videospielen ist es, bist du derjenige, der die Entscheidungen dann treffen muss. Also ich meine, wenn du eine Dokumentation siehst, du stellst dir die Frage, ja, wie hätte ich mich denn in der Situation entschieden? Beim Spiel musst du dich so entscheiden, sonst kommst du nicht weiter.
Ja, genau. Und du kannst dann halt auch durchsehen und du kannst dann halt auch durchaus durch Spiele kannst du dann halt auch in diese schwierigen Situationen gebracht werden, wo du halt dich wirklich quasi für etwas entscheiden musst, wo du dann nicht nur sagst, weil wenn du halt eine Dokumentation siehst, dann kannst du halt immer sagen, so von wegen, ha, ich hätte das nicht gemacht, ich hätte für die Leute eingestanden oder ich hätte mich gegen irgendein Unrecht gewehrt, aber es ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn vielleicht nicht unbedingt dein Leben, aber halt, keine Ahnung, dein Lebensstandard oder deine Existenz von irgendetwas, von solchen Sachen abhängt.
Ja, es ist schon was anderes, wenn man die entscheidet. Und je nachdem, wenn VR kann ja immer noch ein bisschen intensiver sein. Also wenn jetzt da, keine Ahnung, siehst einen Film über einen Schlägertyp, der einen anderen, wo du sagst, ja, da würde ich einstehen für, dass ich dann gegen den Typen antrete, dann spielst du ein Videospiel, was du da auf dem Bildschirm siehst, ja, ist ja kein Thema. Aber wenn du eine VR-Brille hast und du siehst, er ist 3 Meter größer als du, obwohl 3 Meter größer ist, ist schwierig, sag mal 2 Köpfe größer als du, dann wird einem schon ein bisschen mulmiger. Aber man weiß, man hat ja immer noch das Gefühl, man weiß, dass einem da nichts passieren kann. Also wenn man nicht wirklich in der Situation drin ist. Aber man kommt dem schon näher durch Videospiele, weil man die Entscheidung alle treffen muss.
Ja.
Ist auf jeden Fall interessant. Es ist ein sehr interessantes Thema tatsächlich.
Ja, und ja, wie gesagt, da bin ich halt ein bisschen besorgt, weil ja, gut, man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen da in Gegenargumentation kommen, so die klassischen Gegenargumente, so von wegen, Videospiele machen keine gewalttätigen Menschen und sowas. Das ewige Thema, was wir hatten mit Killerspielen und so weiter. Auch wenn ich da dann tatsächlich eingestehen muss, beziehungsweise schon tatsächlich glaube, wie viele andere Sachen, dass halt auch Gewaltdarstellungen in Videospielen abstumpfen können. Und dann hast du jetzt halt sowas wie das, was dann quasi im Prinzip Mittel zum Zweck hat, quasi dieses Abstumpfen als eine Art Feature zu nehmen. Wo ich dann auch denke,
Ja, das ist dann natürlich nicht so. Obwohl, man muss natürlich auch dazu sagen, gerade Gewaltspiele sind ja für nicht für Kinder gedacht, ne? Also das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Also ab, wenn es irgendwie mit Gewalt zu tun hat, sollte das Spiel ab 18 sein.
Klar, aber ich denke, dieses Abstumpfen von dieses Abstumpfen gegenüber von Gewalt, denke ich, das ist etwas Universelles. Das ist auch etwas, was dann passiert, wenn man älter ist. Und ja, und natürlich ist es auch etwas, was nicht exklusiv ist für Videospiele. Es ist im Prinzip allein in der Zeit, der wir leben und den Nachrichten und alles, was passiert. Ich meine, wir sind alle traurig darum, wenn es irgendwelchen Leuten in irgendwelchen anderen Kontinenten schlecht geht und die leiden wegen Bürgerkrieg und so etwas. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze, für wie viele Leute du irgendwie Mitleid empfinden kannst, ne?
Ja, klar. Das ist ja immer was anderes, wenn du hörst, dass hier eine, keine Ahnung, ganzes Land betroffen ist oder du siehst im Fernsehen ein Einzelschicksal, das packt dich emotional dann vielleicht sogar mehr. Aber das, so sind wir Menschen halt aufgebaut.
Ja, ja. Und halt so. Ja, wie gesagt, kein Fan davon, wenn jemand versucht, das auszunutzen und dann irgendwie versucht, Leuten abzustumpfen, damit sie irgendwie effektiver irgendwelche Arschloch-Corporate-Sachen machen können. Weiß ich nicht.
Genau. Hat denn jemand noch was Lustiges zu erzählen? Auf so einer traurigen Note zu enden ist ein bisschen traurig. Ja, wahrscheinlich nicht.
Wolltest du nicht was sagen?
Ja. Hat denn einer noch einen interessanten Film gesehen? Irgendwas Lustiges?
ich meine, wir können ja bei Videospielen bleiben. Gut, das eine ist
abgelaufen. In Polen gab Game Music Festival und da wurden die Stücke von, wie heißen die Leute denn? Oh Gott. Die Bestien und Dings Transistor gemacht haben. Supergiant Games.
Ne? Ja, Supergiant Games.
Ja. Genau, ich habe gerade komplett so ein mit Orchester hieß The Symphony of Four Worlds. Übertragen wurde das am 16.10. Also, falls jemand sich interessiert.
Ja, das ist cool. Ich meine, die haben, also Supergiant hat exzellente Musik in allen ihren Spielen. Auch wenn ich jetzt Pyre nicht gespielt habe, aber da kann ich jetzt auch nochmal nutzen, um zu sagen, hey, das ist raus. Hades und es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und alle sollten es spielen.
Die Sarah hat es gespielt, die ist begeistert davon, von Hades.
Das war so ein Roguelike, ne? Oder Roguelike.
Ja. Aber es hat halt sehr, aber es hat halt schon eine durchgehende Story. Und hat man natürlich mal wieder absolut fantastisches Art-Design.
Ja,
das wie man es gewohnt ist von Supergiant.
Also und Soundtrack von Darren Korb ist immer klasse. Also bislang wurde ich nicht enttäuscht, sagen wir so mal. Ist denn Hades wie Bastion so ein Hack and Slash plus Roguelite dann? Oder wie soll man das für sich
vorstellen? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, nicht exakt wie Bastion, aber im Prinzip vom generellen Gameplay her schon. Also es ist halt ein Action-RPG mit sehr, sehr starkem Fokus auf die Action.
Und ich glaube, beim PC waren die auch in Early Access ein Jahr exklusiv bei hier beim Epic.
Ja, genau. Es war jetzt beim Epic Game Store für ein Jahr und jetzt ist es halt vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten rausgekommen. Halt in der 1.0, wo es dann halt auch für Steam rausgekommen ist und für Nintendo Switch.
Mist, noch ein Spiel für meine Wunschliste. Nee, ich freue mich darauf. Also die haben es drauf. Ach, ganz frisch, 17. September 2020.
Ja.
Es ist noch relativ frisch. Wie ist das jetzt eigentlich, das Konzert nochmal? Symphony of was?
Das heißt The Symphony of Four Worlds. Also Symphony
of Four Worlds. Welten. Ah, okay.
Ich habe es bei uns im Chat kurz reingeschmissen. Den Link können wir auch vielleicht beim Posten von dem Podcast reinschmeißen, für die Leute, die sowas gerne hören. Ja, auf jeden Fall interessant, dass das noch derzeit sowas stattgefunden hat, auch mit komplettem Orchester. Zu diesen schwierigeren Zeiten, sagen wir so mal, mit.
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, da musste ich auch dran denken. Ich hatte auch mal, wie heißt das? Video Games Live? Kennt ihr das?
Video Games Live?
Nee.
Das ist quasi diese Konzerttour, die von Tommy Tallarico veranstaltet wurde, wo dann halt Live-Version inklusive Orchester von diversen Sachen gespielt wurde. Was dann halt auch auf Tournee ging, hauptsächlich in den USA, aber dann halt auch mal in Deutschland war. Und da war ich vor, das ist jetzt auch schon wieder 4 oder 5 Jahre her, war ich in Stuttgart mal und das war wirklich eine fantastische Show und hoffe, dass dann bald wieder die Zeit kommt, wo man so etwas machen kann. dass sie dann auch mal wieder dahin kommen. Aber ansonsten kann ich da halt auch sehr empfehlen, also die Video Games Live Alben, beziehungsweise ich glaube DVDs gibt es davon auch. Ich glaube davon gibt es 5 oder 6 Stück inzwischen. Also sie hatten da diverse verschiedene Programme mit halt Medleys von aktuellen und von älteren Spielen und halt kleineren Gastauftritten und so etwas. Und ja, kann ich wirklich empfehlen.
Ich war tatsächlich also
selbst wenn man die, einmal, selbst wenn man nicht live dabei sein kann, halt auch die Alben. Entschuldigung.
Ja, gut. Ich war dieses Jahr tatsächlich nur einmal auf einem Konzert, also letzten Monat. Es war Ginger-Konzert, vom, also Metalcore, weiß ich nicht, wie man das richtig ist. Auf jeden Fall in Mönchengladbach gibt es diesen Stadtsparkassenpark. Und praktisch, die haben im Stadion halt Strandkörbe aufgestellt mit Abständen und so weiter, maximal 2 Personen pro Strandkorb. Und gibt es unterschiedliche Eingänge für unterschiedliche Bereiche halt. Ne? Und man hat praktisch so, dann sitzt im Strandkorb und genießt das Konzert. Alle Getränke konnte man sich dann so per online so direkt zum Strandkorb bestellen. Das ging auch, war ziemlich eine coole Erfahrung an sich. Also man sitzt auch entspannt da und genießt, weiß ich nicht, sein Bierchen oder was auch immer. Man bestellt das und praktisch innerhalb von 10 Minuten kamen so Leute an, in der Tüte so in die Kühlbox daneben reingeschmissen und weggelaufen. War lustig.
Das ist eine coole Sache. Ja. Na gut, dann enden wir ja doch noch auf einer ganz positiven Note. Hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass, mal, dass wir quasi neue Coverbilder haben, aber das haben wir ja schon seit geraumem seit einiger Zeit schon, seit dem letzten Podcast, die neuen Cover-Dinger macht halt der Sebastian und sieht jetzt richtig schick aus.
Ja.
Mal sehen.
Wir arbeiten ja auch daran, an neue Musik zu kommen, an ein neues Intro.
Ja, das ist genau. Ja, vielleicht hat ja auch einer unserer Zuhörer ein musikalisches Gen und ist bereit, uns Musik zuzuschicken. Dann an podcast@gamondo.de. Podcast@gamondo.de. Oder für Feedback oder Fragen. Schickt uns E-Mails, wie auch immer. Hört uns, wir sehen das.
Ja, nee, ja, sehr gerne.
Podcast@gamondo.de. Ja, ist auch eine neue E-Mail-Adresse, von daher kann man das jetzt alles mit dem neues Cover und
oder halt ansonsten die üblichen Social-Media-Sachen und Kommentarfunktionen und so. Gibt alles Mögliche, weil man sich zu verlegen ist, eine E-Mail zu schreiben.
Ja, wir sind auch auf vielen Social-Plattformen vertreten. Alle Links findet ihr bei uns auf der Seite www.gamondo.de. Und wir freuen uns auf euch.
Ja,
TikTok haben wir nicht. Oder? Haben wir TikTok? Nein, haben wir nicht.
Wen?
Vielleicht haben wir demnächst TikTok. Und dann ist die Message veraltet, aber... Ich weiß nicht, ich mache keine TikTok-Videos. Vielleicht machst du ein TikTok-Videos an.
Ja, das macht der Anton bestimmt. Der tanzt dann da durch die Gegend.
Natürlich.
Und, obwohl es gibt ja bei TikTok mehr als nur Tanz. Die machen ja da auch hier so kleine Gags und Challenges und ja, TikTok. Nicht, dass wir jetzt wieder auf einer negativen Note enden, deswegen machen wir einfach mal Schluss. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich bei euch beiden und wir hören uns das nächste Mal. Dann, tschüss. Ciao.
Ciao. Ciao.